Was für ein machtvoller Name, der Name Jesus. Der Autor Leo Buscaglia erzählt die Geschichte über das Elendsessen seiner Mutter. Hört sich seltsam an. Eines Nachts kam sein Vater nach Hause und hatte schlechte Nachricht. Er sagte, er vermutet, dass er Konkurs anmelden muss. Buscaglias Mutter stand auf, ging raus, verkaufte einige ihrer Schmuckstücke und kaufte Zutaten für ein üppiges Festessen. Als die Leute merkten, die Verwandten merkten, was sie getan hatte, da waren sie zuerst mal unzufrieden damit und schimpften. Aber sie sagte, die Zeit für Freude ist jetzt, wenn wir sie am meisten brauchen und nicht nächste Woche. Und durch dieses Handeln von ihr wurde die Familie so richtig zusammengeschweißt. Was für ein Satz. Die Zeit der Freude ist jetzt, wenn wir sie am meisten brauchen, nicht nächste Woche. Und Grund zur Freude gibt es tatsächlich. Grund zur Freude ist, wenn wir ein Geschenk bekommen. Die Geschenke heute Abend unterm Baum oder morgen, wann immer, die werden vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen anders ausfallen. Und dieser Aspekt der Freude wird vielleicht sogar hier oder da etwas gedämpft. Aber es gibt eine andere Freude, die Gott uns an Weihnachten schenken möchte. Und darum geht's auch heute Abend. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken. Du bist Grund unserer Freude. Du bist Grund dieses Festes. Herr, wir möchten dir danken, dass du in unserer Mitte bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt ganz neu begegnest und erinnerst an das, worüber wir uns freuen dürfen. Amen. Wenn wir die Jahre unseres Lebens zurückdrehen könnten, würden wir das machen. Wir würden wahrscheinlich einiges in diesen Jahren wieder genau so machen, wie wir es gemacht haben in der Vergangenheit. Hat uns gut getan, hat uns gut gefallen und manches in unser aller Leben ist wirklich gut gelaufen. Und anderes, und vielleicht nicht gerade weniges, aber einiges, was sich eingeprägt hat, das ist nicht so gut gelaufen. Und das würden wir am liebsten zurückdrehen. Korrigieren oder optimieren, vielleicht aber auch ganz streichen. Wenn Gott die Zeit zurückdrehen könnte, würde er dann auch die Zeit zurückdrehen und einiges anders machen? In Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort, und damit ist Jesus gemeint, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und der Vers, der erklärt uns, dass Gottes Sohn bei seinem Kommen in die Welt Menschlichkeit anzog. Er wurde Mensch, wie wir. Obwohl er die Herrlichkeit Gottes besaß, die Macht Gottes besaß, kam er, hielt es nicht fest, kam er, wurde Mensch wie wir, blieb aber ohne Sünde. Dafür war er voller Gnade und voller Wahrheit. So steht es in dem Vers. Jesus kam aus dem Licht, aus dem Himmel, um uns Menschen Licht zu bringen in die Finsternis, in der wir leben, in die Not, in der wir leben, in die Sünde, in der wir leben oder die Schwierigkeiten. Johannes 3, Vers 19 sagt uns allerdings, das Licht ist in die Welt gekommen, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Kann man sich fast nicht vorstellen, dass Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und doch ist es so. Würde Gott vielleicht auch das eine oder andere ändern, wenn er die Zeit zurückdrehen würde? Nein, ist die Antwort. Nein. Da gibt es nichts zu ändern. Es ist alles genau so geschehen, wie Gott es wollte, wie Gott es geplant hatte. Es gab nichts zu ändern, es gibt nichts zu korrigieren, es gibt auch nichts zu optimieren. Es gibt vor allen Dingen nichts zu streichen. Gott wusste genau, auf was er sich einließ, als er Menschlichkeit anzog und auf die Erde kam. Und seine Motivation dafür? Seine Motivation ist Liebe. Das, was er aufgab, was er auf sich nahm, war motiviert durch Liebe. Vermutlich der bekannteste Bibelvers auf der Welt ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Als Jesus vor über 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, da geschah das, was wir heute noch in Büchern lesen, auf Bildern uns anschauen, in Krippenspielen, als Dekoration irgendwo aufgestellt haben. Und dann sind da Personen immer dabei. Und diese Personen sind repräsentativ für uns heute. Das sind Maria, Josef, die Hirten, die Weisen, also wenn ich heute Abend ab und zu sage, die drei Weisen, dann ist das ein Ausrutscher. Denn wir wissen gar nicht, ob es drei waren oder ob es fünf waren. Wahrscheinlich waren es sogar mehr, die da kamen. Aber diese Menschen, Maria, Josef, die Hirten, die Weisen, die sind repräsentativ für uns. Ihrer aller Leben wurde verändert, weil sie Jesus begegnet sind und weil sie durch Jesus berührt wurden. Ihre Herzen wurden berührt. Es waren also nicht alle Menschen, die die Finsternis mehr liebten als das Licht, als das Licht kam. Als das Licht kam, waren da einige, die liebten das Licht, die kamen zum Licht, die kamen zu Jesus und wurden berührt und er begegnete ihnen und sie begegneten ihm. Gott möchte dein und mein Leben verändern, berühren. Er möchte uns begegnen. Nicht nur durch den Bericht über die Geburt Jesu, den wir ja in der Adventszeit immer wieder lesen oder hören, sondern er möchte unser Leben berühren, nicht durch einen Bericht, sondern durch die Person, die geboren wurde, durch Jesus. Da war Maria. Maria war jung, Jugendliche, Jungfrau, verlobt und hoffentlich und vermutlich verliebt. Und über Maria lesen wir in Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef. Aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Versuchen wir mal, uns in die Situation von Maria hineinzuversetzen. Dieses junge Mädchen, Jungfrau, wird von einem Engel besucht und erfährt, dass sie plötzlich und unerwartet schwanger sein wird. Und sie ist erschrocken, als sie davon erfährt. Logischerweise ist sie erschrocken darüber. Wir lassen jetzt mal ganz das Wunder außer Acht, dass es ein Wunder Gottes ist, dass diese Frau, dass Maria, schwanger ist oder wird, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben. Sie ist erschrocken. Ich möchte nicht sagen, dass sie ungewollt schwanger war, denn damals, so sagen viele Bibelausleger, damals war es so, dass die jüdischen Frauen alle irgendwo hofften, dass sie auserwählt würden, den verheißenen Messias zur Welt zu bringen. Und Maria war hier, wie der Engel sagt, die Begnadigte, die Gesegnete unter den Frauen. Und Maria stimmte ja auch diesen Worten des Engels zu. Maria sagte ja zu ihm, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Tatsache ist und bleibt, dass sie sich mit einer ungeplanten, nicht ungewollten, aber ungeplanten Schwangerschaft auseinandersetzen musste. Und diese Erkenntnis war, da war sie nicht reingewachsen, die war unverhofft und plötzlich. Dazu kam ein gesellschaftliches Problem. Wenn heute jemand unverhofft schwanger wird, verheiratet oder auch nicht verheiratet, das ist kein gesellschaftliches Stigma mehr. Aber damals war es das schon. Das war ein unglaubliches Gerede. Und das konnte Menschen den Tod kosten. Kein Wunder, dass Maria erschrak. Sie erschrak über den Engel. Da würden wir auch drüber erschrecken. Und sie erschrak über die Botschaft des Engels. Nochmal die Frage, würde Gott etwas anders machen, optimieren, verändern, wenn er die Zeit zurückdrehen würde? Nein. Denn durch Maria redet Gott zu uns heute. Jesus kommt hinein in unsere Situation. Jesus kommt hinein in deine Situation. Bei Maria ist die Situation eine unverhoffte Schwangerschaft. Bei anderen ist es etwas anders. Bei ihr ist es zusätzlich die Situation, davon müssen wir ausgehen, dass die Gesellschaft über sie die Nase rümpfte. Im besten Fall, im mildesten Fall. Gott rümpft über niemanden die Nase. Das ist eine Sache, die wir davon lernen können. Gott rümpft über niemanden die Nase, über keinen von uns und über keinen von denen, die draußen sind. Gott kann mit uns umgehen. Gott kann damit umgehen. Was gesellschaftlich inakzeptabel ist, ob das jetzt berechtigt ist oder unberechtigt ist, Gott kann damit umgehen. Ob das eine unverhoffte Schwangerschaft ist, oder ob das eine gescheiterte Ehe ist. Oder ob das eine in die Hose gegangene Prüfung ist. Oder ein anderer Schrecken. Gott kann damit umgehen. Und die Weihnachtsbotschaft damals an Maria und heute an uns ist, du hast Gnade gefunden mit einem Gott, der mit den Dingen in deinem Leben umgehen kann. Seht ihr, und das ist Teil der Weihnachtsfreude. Darüber dürfen wir dankbar sein. So, und dann ist da der andere, der Josef, der Verlobte. Was mit dem? Keinem Verlobten wäre es recht, wenn er merkt, dass seine, oder hört, oder was auch immer, dass seine Verlobte schwanger ist und dazu nicht mal von ihm. Josef war entsetzt. Er war erschrocken. Und Josef hatte ein fettes Problem. Lassen Sie Verse in Matthäus 1, 18 bis 25 lesen. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Josef hatte beide Möglichkeiten, sie öffentlich zu beschämen oder, das hätte ihr wahrscheinlich das Leben gekostet, oder aber sie in aller Stille zu verlassen. Und das war sein Plan. Vers 20. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Würde Gott es, wenn er wollte, wenn er die Möglichkeit hätte, würde Gott es diesmal anders machen, beim zweiten Mal anders machen? Nein, Gott würde es wieder so machen. Denn durch Josef redet er zu uns. Josef wird sich gefragt haben, was wird das Dorf sagen? Was wird man sich in Nazareth erzählen? Ich habe so ein bisschen über den Josef nachgedacht. Und ich denke, der Josef, für den muss eine Welt zusammengebrochen sein. Der muss eine Art Todesstoß in seine Seele gekriegt haben. Aber auch durch Josef redet Gott heute zu uns. Jesus kommt hinein in unsere Not, in unsere Situation. Da war ein Traum, da war ein Engel, da war eine Botschaft. Und diese Botschaft, die hat es in sich. Wir haben gelesen in Vers 20, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Ja, sowas hatte es noch nicht gegeben. Ist, als ob der Engel zu Josef sagt, Josef, deine Befürchtung, dein Grübeln, deine Vermutungen sind unbegründet. Gott hat ein Wunder getan. Es ist nicht so, wie du denkst. Es ist nicht so, wie du fühlst. Gott ist am Werk. Das Wunder von Weihnachten. Gott wird Mensch. Und Josef, Vers 21, Maria wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und Josef, Vers 22, das Ganze ist Gottes Tun. Es ist sogar durch die Propheten vor hunderten von Jahren vorhergesagt. Josef, verzweifle nicht. Und dann lesen wir, dass als Josef aufwachte, tat es genau so, wie der Engel ihm gesagt hatte. Und als Jesus geboren wurde, nannte er das Kind Jesus. Und Jesus, die meisten von uns wissen das, hat eine Bedeutung. Jesus bedeutet Retter. Der Herr ist Heil. Der Herr bringt Heil. Durch Josef belehrt uns Gott. Durch Josef lernen wir, dass Gott hineinkommt in unsere Enttäuschungen. Dass Gott hineinkommt in unsere müden Seelen. Und in unsere zusammengebrochene Welt. Und dass er Rettung da hineinbringt, Veränderung da hineinbringt. Das sehen wir, das lernen wir durch das Leben, durch das Beispiel vom Josef. Weihnachten, das erste Weihnachten, war für Josef verbunden mit Hoffnung. Mit Erneuerung. Es war für ihn verbunden mit Zukunft. Mit Tod, mit Trost, durch Gottes Zuspruch. Und wisst ihr was? Gott würde es heute nicht anders machen. Gott kommt hinein in unsere zusammengebrochene Welt, in unsere abgestumpften, verletzten Seelen. Und er gibt uns seinen Zuspruch. Gott kann damit umgehen. Das ist Freude. Josef gab ihm den Namen Jesus. So haben wir im letzten Vers im Abschnitt gelesen. Und wir wissen, dass Jesus in eine Krippe gelegt wurde. So, und dann? Wir lesen, was dann geschah in Lukas 2, 8 bis 17. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Nach Jesus, Maria und Josef sind die Hirten vermutlich die populärsten Charaktere der Weihnachtsgeschichte. Heute populär, damals unpopulär, unbeliebt. Man machte am liebsten einen Bogen um sie. Hirten galten als unzuverlässig, galten als straffällig. Am letzten Männerabend hier haben wir gehört, dass Hirten nicht mal als Zeugen in einem Gerichtsprozess zugelassen waren. Das war die Art Menschen, denen der Engel hier begegnet. Interessanterweise sind die Hirten die Ersten, die informiert werden, dass der Retter geboren ist. Die Ersten. Und wieder stellt sich die Frage, was für eine Entscheidung. Wenn Gott die Zeit zurückdrehen würde, würde er es dann vielleicht optimieren oder korrigieren? Würde er etwas anders machen? Und wieder ist die Frage, nein, denn Gott hat es ganz bewusst so getan, um uns etwas dadurch zu lehren. Gott hat ganz bewusst zuerst denen die Augen geöffnet, die in den Augen ihrer Zeitgenossen verachtet waren. Nichts wert waren. Was für gewaltige Worte Gott durch den Engel an die Hirten richtet, wenn er ihnen sagt: Große Freude für das ganze Volk, der Retter Jesus, der Herr, ist geboren, um allen Menschen auf der Erde Frieden zu bringen. Und so wie Gott hineinkam in die Welt der Maria, in ihre unvorhergesehene, in ihre plötzliche Schwangerschaft, die sie verarbeiten musste, und wie Gott hineinkam in eine zerstörte Welt, Gedankenwelt, Seelenwelt von Josef, so kommt Jesus auch zu denen, um die andere einen Bogen machen. Und rede zu ihnen. Zu denen, die von anderen gemieden werden, die am Rand stehen. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist Freude. Wir lesen das. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Gott befreit und erfüllt Herzen mit Lobpreis, weil er Herzen verändert. Aber das müssen wir auch sagen, Weihnachten oder Weihnachtsfreude ist nicht ausschließlich für die Betrübten und für die Beladenen. Da waren diese Besucher aus dem Osten, diese Könige, die wahrscheinlich mehr waren als drei. Und auch die kamen nach Bethlehem, und wir lesen nicht, dass sie mit irgendeiner Problematik zu tun hatten. Außer, dass sie sich vermutlich verwundert haben, dass der König Herodes in Jerusalem und die Schriftgelehrten gar nichts von der Geburt des neuen Königs wussten. Das war schon seltsam. Aber diese Könige aus dem Morgenland, Magier, sagt die Bibel, waren es, Sterndeuter. Die kamen, die fanden Jesus, sie beschenkten Jesus mit wertvollen Dingen, die sie mitgebracht hatten, und dann beteten sie ihn an. Da wird uns nicht groß von einer Problematik berichtet. Sie sind diejenigen, von denen es explizit heißt, sie beschenkten Jesus und sie beteten ihn an. Genau das haben wir eben getan, als wir hier gesungen haben. Das haben die Kinder getan, als sie gesungen haben, als sie Verse zitiert haben. Das haben wir getan, als wir Lieder gesungen haben, und wir werden gleich nochmal zum Schluss eins singen, in Anbetung unseres Retters. Und dazu wollen wir uns durch die Weisen aus dem Morgenland, dazu wollen wir uns ermutigen lassen, denn durch sie spricht Gott zu uns. Sie brachten ihre Geschenke zu Jesus und sie beteten ihn an. Weihnachten darf und soll uns, ich möchte sagen, muss uns erinnern, dass Jesus unserer Anbetung würdig ist. Nichts und niemand ist unserer Anbetung würdig. Jesus ist. Feste Liebe, Weihnachten, Fest der Liebe. Vor Jahren hatte ich eine Umfrage mal auf dem Weihnachtsmarkt in Siegen und Weidenau. Und was immer wieder genannt wurde, war Fest der Liebe. Die Thematik hat sich gehalten. Wieso es ein Fest der Liebe ist, wodurch es ein Fest der Liebe wurde, hat sich nicht mehr gehalten. Auch dreht es sich bei den meisten Menschen ums Schenken. Und wir freuen uns ja auch, wenn wir mal was geschenkt kriegen. Ist ja auch gut und richtig. Nur, man weiß gar nicht mehr, wo kommt das eigentlich her, dieser Gedanke, dass wir uns gegenseitig beschenken. Als Gotteskinder, als Christen wissen wir, woher das kommt. Ich möchte zurückkommen auf Johannes 3, Vers 16, was wir am Anfang gelesen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hier ist die Liebe, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt, steht in diesem Vers. Gott beschenkt. Das Wort, das hier für Liebe steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, meint mehr als die Liebe zwischen zwei Eheleuten oder die Liebe unter Freunden, die sich am Heiligen Abend beschenken oder am Geburtstag oder sonst wann. Kürzlich las ich eine Erklärung zu der Liebe, mit der Gott uns liebt. Wie können wir die Liebe erklären? Können wir nicht. Aber zumindest können wir versuchen, in die Richtung zu verstehen. Da hieß es, diese Liebe, also die Liebe Gottes zu uns, diese Liebe bezeichnet vor allem eine Haltung der liebevollen Zuwendung, die nicht in den Eigenschaften des Geliebten, sondern im Liebenden die Ursache hat. Will heißen, Gott liebt uns nicht, weil wir so liebenswert sind und es verdient hätten. Gott liebt dich, weil er voller Liebe ist. Weil er Liebe in Person ist. Der Theologe Helmut Thielecke hat es mal so ausgedrückt. Gott liebt dich nicht, liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern es ist genau umgekehrt. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Ich hoffe, das hat jeder heute Abend hier gehört. Du bist wertvoll. Gott liebt dich. Er ist gekommen. Das ist Weihnachten. Er ist gekommen, weil er dich liebt. Und weil er dich in seiner Familie dabei haben möchte. Egal, ob du wie Maria von einer unerwarteten Situation überrascht worden bist, oder wie bei Josef, dass deine Seele verletzt ist, dass deine Welt zusammengebrochen ist, oder wie die Hirten, fühlst dich am Rand, alle machen Bogen um dich. Du bist beiseite geschoben, oder? Oder auch wie die Weisen, die unproblematisch zu Jesus kamen und ihn als ihm Geschenke brachten, weil sie ihn erkannten als Geschenk des Himmels. Gott hat dich geliebt und liebt dich immer noch und beschenkt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, sandte auf die Erde, damit du, wenn du an ihn glaubst, wenn du dich mit ihm verbindest, Glauben ist mehr als für wahr halten, wenn du dich mit ihm verbindest, ewiges Leben hast. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Jesus, Retter. Das ist nicht unbedeutend. Wir singen das ja auch in unseren Weihnachtsliedern. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und dann kommt die Freude. Oder Christ, der Retter, ist nah. Das dürfen wir und wollen wir nicht vergessen. Diese ewige Rettung, das ist das Geschenk Gottes an dich und an mich. Und es ist niemals ein Verdienst. Du musst nicht gut genug werden. Du musst Gott nicht irgendetwas bieten, damit er dich liebt. Damit du sein Geschenk annehmen darfst. Es ist auch keine Zusammenarbeit, keine Gemeinschaft, kein Gemeinschaftsprojekt zwischen dir und Gott. Es ist alles von ihm. Ein Geschenk von ihm, das du annehmen darfst. Entweder bist du gerettet, weil du Gottes Geschenk, Jesus, Vergebung, neues Leben angenommen hast, dann sind deine Sünden vergeben. Das, was dich von Gott trennt, ist auf Seite, ist vorbei. Und du dienst immer heute mit deinem Leben, mit deinem Wesen. Und du kannst von Herzen ihn danken und ihn anbeten. Oder aber du hast Gottes Geschenk noch nicht empfangen. Du hast dich noch nicht mit ihm verbunden. Dass du heute Abend hier sitzt, das zeigt, dass da ein Maß an Wissen ist, an Kenntnis ist. Aber bist du verbunden? Hat sich dein Herz mit deinem Hirn verbunden? Ist das von hier nach hier gerutscht? Und du kennst dieses neue Leben noch nicht wirklich. Ihr Lieben, kein besserer Tag als heute Abend, Jesus kennenzulernen. Gott macht uns ein Geschenk und du darfst dieses Geschenk annehmen. Darfst sagen, danke Herr, danke für die Vergebung, danke für das neue Leben. Danke, dass du hineinkommst in meine Seelennot. Danke, dass du mich nicht abweist, weil ich in eine Situation hineingekommen bin, die ich nicht geplant habe und vor der ich jetzt, mit der ich konfrontiert werde. Kein besserer Tag als heute. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Heiland, in der Stadt Davids der Heiland, der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wer die Möglichkeit hat, den bitte ich aufzustehen. Wir wollen noch mal beten. Ja, Herr, wir beten dich an als unseren Retter und Herrn, als unseren Heiland, der unsere Seelen heil macht, der unsere Herzen reinigt, der unser Leben neu macht, der uns ewiges Leben gibt, was heute beginnt und in die Ewigkeit hineinreicht. Wir danken dir, treuer Herr, für die Liebe, mit der du uns geliebt hast. Nicht, weil wir würdig sind, sondern weil du Liebe bist. Nicht, weil wir dir was zu bringen haben, sondern weil du uns aus Liebe beschenken möchtest. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der das erfahren hat. Und mögest du unsere Herzen heute Abend ganz neu entzünden. Unser Leben wirklich ganz mit dir zu leben, für dich zu leben. Danke zu sagen für das, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Herr, für deine Treue und für deine Güte. Ich möchte es aber nicht versäumen, diejenigen einzuladen, die mit Jesus noch nicht verbunden sind, die nur im Kopf von ihm wissen. Aber im Herzen hat er noch keinen Raum gefunden. An die möchte ich mich jetzt richten oder für und mit denen möchte ich jetzt beten. Sei es hier im Gemeindehaus oder sei es im Livestream. Wir wollen weiter im Gebet sein. Und wenn du das bist, dass du sagst, mein Leben mit Jesus hat nie einen richtigen Anfang gehabt. Oder du sagst, der Anfang meines Lebens mit Jesus liegt in der Vergangenheit und ich habe mich entfernt. Und das tut mir leid. Dann möchte ich euch bitten, dann betet doch einfach mit mir. Betet im Stillen mit mir und gebt euer Leben und eure Herzen ganz neu Jesus. Kein besserer Tag als heute. Seid wie die Weisen, die zu ihm kamen, die ihn beschenkten. Schenk ihm dein Herz. Bete mit mir, wenn das dein Wunsch ist. Jesus, hab du Dank für das Geschenk der Vergebung. Hab du Dank für das Geschenk des ewigen Lebens. Hab du Dank für die Vergebung, die du gibst und den Neuanfang, den du schenkst. Herr, ich gebe dir mein Herz mit allem, was darin ist. Alle meine Pläne, alle meine Wünsche, meine Zukunft, aber Herr, vor allen Dingen die Sünde, die mich von dir trennt. Danke, dass du diese Sünde weggenommen hast, als du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich Vergebung von dir empfangen habe. Danke für dein Geschenk an mich. Und ich schenke dir jetzt mein Herz. Schenke dir mein Leben. Lege meine Hand in deine Hand und möchte mit dir durchs Leben gehen. Herr Jesus, und du hast gehört, wer im Herzen dieses Gebet mitgebetet hat. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du dich verherrlichst, dass du an die Hand nimmst, dass du einen Neustart gibst. Und ja, Herr, dass wir alle Weihnachten in einer ganz neuen Art und Weise feiern können, mit Dankbarkeit und Freude im Herzen.